Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen von und mit der wundervollen, der einzigartigen Kim Seidler.
Geil, Katrin, du hast so eine Steilvorlage gelegt. Eigentlich müsste ich jetzt ergänzen und sagen natürlich, du bist die großherzigste, schönste, wunderbarste Person. Aber wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben eine ebenfalls großartige, starke, extrem beeindruckende Frau zu Gast. Nämlich, es ist die Katharina Aguilar. Herzlich willkommen zu uns.
Vielen Dank. Wow, was soll man zu so einer Introduction sagen? Danke euch.
Genau, und jetzt over to you. Stell dich doch mal vor, was, damit unsere HörerInnen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben oder genau. Sie.
Ich stelle mich gerne vor, ich bin Katharina Aguilar und ja, ich bin vor allem aktuell Co-Founderin, Gründerin der Firma Seven Places. Ich bin 32 Jahre alt, das habe ich nämlich im letzten Podcast gehört und das hatte ich schon ganz lange nicht mehr gehört, dass jemand sein Alter dazu gesagt hat. Und dann dachte ich aber irgendwie ganz cool, weil auch mit 32 Jahren kann man Gründerin sein, ja? Hey!
Absolut, aber sowas von.
Genau, ja. Und das bin ich und nebenher bin ich total Sportfanat, das stimmt. Das gehört zu meiner Story, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich bin eigentlich Tänzerin, ich habe eine Ballettausbildung gemacht. Ja, das hat einen ganz, ganz wichtigen Impact gehabt auf mich und meinen Werdegang in meinem Leben. Und,
Disziplin, Stichwort, ne? Also ich
total krass, ja.
Ja. Absolut, das lernt man da. Was sagst du denn deiner Großmutter, wenn sie dich oder deiner Oma, wenn sie fragt, was du machst? Was sagst du da?
Oh, krass. Ja, meine Oma sagt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil meine Oma war die meine Ballettkarriere krass gefördert hat und die ist auch Badass Grandma, die ist ein großes Vorbild für mich. Aber seit ich mich selbstständig gemacht habe, sagt sie immer nur, um Gottes Willen, Katharina, du hättest im Konzert bleiben sollen. Meine Eltern waren alle Beamte und das war total super und es war ein total sicheres Pflaster.
Ja.
Ja. Und da steigen wir eigentlich auch immer schon wieder aus der Story, was ich eigentlich mache. Und da sage ich, ja, ich mache so schöne Räume und da gehen die Leute gerne hin und die sind ein bisschen neu. Also wir gehen da mit der Zeit.
Das klingt erstmal total faszinierend und gleichermaßen kryptisch, ne? Bevor wir jetzt gleich zu diesen Räumen kommen, zu diesen innovativen und die analog und digital verbinden, so viel können wir ja schon mal sagen. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zu deiner Großmutter oder auch anderen Vorbildern, weiblichen wie männlichen, muss nicht unbedingt nur weiblich sein. Wer war so dein Vorbild und wer hat dir mitgegeben, in das Ungewisse auch mal reinzuspringen und etwas zu wagen und nicht das Beamtendasein zu wählen? So, wer war das?
Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Also ich habe mir eigentlich immer geschworen, nie Unternehmerin zu werden, weil mein Vater war auch Unternehmer. Ja. Und ich habe das einfach als Kind immer miterlebt, was es da für Ups und Downs gab und was das für ein Rollercoaster war. Ich hatte Zeiten, da wurde ich von den Lehrern, da stand eine Klassenfahrt an, da wurde mir gesagt vor der ganzen Klasse, wenn ich bald die 200 Euro bezahle, bezahlt werden für die Klassenfahrt, dann darf ich nicht mit und so. Also auch wirklich so Geldsorgen miterlebt, die dann mit einhergehen. Aber dann so die krassen Top-Phasen, wo ich dann als kleines Kind nur Eulili-Klamotten bekommen habe. Also es gab halt beides. Ja. Und deshalb habe ich mir immer geschworen, nee, ich mache so einen gescheiten Job. Und deshalb habe ich dann mich mit 18 Jahren gegen meine eigentliche Leidenschaft entschieden und habe eben BWL international dual studiert, sofort Geld verdienen und sofort sicher quasi jetzt schon Anstellungsvertrag auf Lebenszeit in einem großen Konzern und bin dann doch wieder zurückgekommen. Ich glaube, es steckt einfach in mir. Ich glaube, ich kann gar nicht anders.
In welcher Branche warst du tätig?
In der Automobilindustrie. Ich war bei Bosch und da eben in diesem Thema mit Trucks and Buses Innovationen gemacht. Das habe ich ganz lange gemacht und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, ich hätte doch meinem Herzen folgen sollen und Innenarchitektur studieren sollen und jetzt habe ich irgendwie eine Rolle rückwärts gemacht und verbinde einfach alles, was mir so unterwegs begegnet ist. Ein Vorbild, um zu eurer Frage zurückzukommen, war dann eben doch meine Oma, weil abgesehen von diesem Beamten-Spaß war sie eine, und das war für die damalige Zeit so ungewöhnlich. Die hat eben in der Unternehmensberatung gearbeitet als Controllerin und war immer so eine Zahlenfanatikerin und hat mein Papa damals als Kind schon irgendwie mit 9 Monaten zu den Eltern gegeben, hat gesagt, ich gehe wieder arbeiten, hat sich von ihrem untreuen Ehemann getrennt und hat das alles durchgezogen und die war so resolut und ist das echt bis heute und die kennt einfach nichts und die ist schon ein Vorbild, was so eine gewisse Hardcore-ness angeht, die man manchmal einfach braucht.
Ja, Unternehmertum, also, ne? Ist das gar nicht verkehrt. Und wieso bist du nicht Tänzerin geworden? Weil das ja deine ursprüngliche Leidenschaft in der Kindheit war?
Das stimmt, ja. Also es gibt so eine kritische Zeit. Es gibt so die Phase, ich habe mit 6 Jahren angefangen zu tanzen und dann gibt es so die Zeit, wenn man dann so ungefähr aufs Gymnasium kommt, mit so 10, 11, wo sich entscheidet, willst du das professionell machen oder nicht? Krass, ne? Mit 10, 11 musst du das einfach mal entscheiden. Und dann musst du auf... Ballett. Da musst du aufs Ballettinternat gehen. Und dann hatten wir, ich habe nämlich am Saarländischen Staatstheater habe ich getanzt und dann hatten wir die Scouts da von den verschiedenen Schulen und ich erinnere mich noch sehr lebhaft, dann waren die von der John-Cranke-Schule in Stuttgart da, da wusste ich noch gar nicht, was Stuttgart ist, jetzt wohne ich hier. Und dann hatten die gesagt, ja, das könnte man machen, die soll mal zum Vortanzen kommen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will aber nicht von zu Hause weg. Mhm. Und 3 Jahre später hatte ich so Bock darauf, weil wir dann aus dem Saarland weggezogen sind nach Kassel, da gab es dann keine so tolle große Ballettschule und dann konnte ich das nicht mehr ordentlich machen und dann wollte ich unbedingt aufs Ballettinternat, habe mich in ganz Deutschland als Quereinsteigerin beworben und bin überall abgelehnt worden, weil die hatten halt 3 Jahre Vorsprung, also auch mit Rückschlägen zu tun gehabt schon in jungen Jahren und dann habe ich eben gesagt, okay, dann mache ich semi-professionell, mache ich auch bis heute noch nebenher und tanze immer noch auf Bühnen, vielleicht nicht im Staatstheater, aber auf dem Schlossplatz oder so.
Du, es ist deine Leidenschaft, ne? Und es ist, glaube ich, ein guter Ausgleich zu deinem Alltag. Und sag mal, wie kam es zum Konzern, also wie kam es zur Automobilbranche? War das jetzt einfach sozusagen der Nächstbeste, der ein Angebot hatte für ein duales Studium? Oder hattest du da, wie bist du dazu gekommen?
Ich wollte eben unbedingt was Internationales machen, weil das war sehr cool. Wir hatten immer Au-pairs bei uns zu Hause. Mal eine aus Kenia, mal aus USA, aus Bulgarien. Das war total geil und ich habe auch ganz jung Englisch gelernt. Das war auch eine Voraussetzung. Und dann habe ich entschieden, wenn ich schon sowas Kommerzielles mache, dann irgendwie diesen Coolness-Faktor International dazu. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt dual studieren, um sofort eine Sicherheit zu haben und mich auch selber finanzieren zu können. Und dann schränkte das den Kreis sehr eng ein, der Unternehmen, die da in Frage kommen. Also die Deutsche Bahn macht das, die Lufthansa und dann eben so ein paar große, gerade hier aus Stuttgart, so Bosch, Daimler und so weiter. Und dort hatte ich mich überall beworben und da war ich auch überall eingeladen. Aber bei Bosch hat es mir damals am besten gefallen. Ist auch eine tolle Firma, weil die einfach auch einen sehr sozialen Approach in ihrem Wertekonstrukt haben. Eine stiftungsbasierte Unternehmung, bis heute GmbH als Weltkonzern. Total ungewöhnlich. Und das hat mir damals total gefallen. Ja. Im Daily Business hat man trotzdem Konzernperlen vom Allerfeinsten, aber... Aber zumindest so die Grundstruktur war sehr cool.
Und wann bist du da weg? Wann hast du gesagt, dass der Konzern ist irgendwie nicht meins? Und auch wenn mein Vater, also diese Kindheitserinnerungen, die haben dich ja schon auch
Ja,
geprägt, ne?
krass.
Diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen und zu sagen, ich mache das jetzt. Hattest du erst die Idee oder kam jemand auf dich zu? Wie kam es zu Seven Places und auch zu dieser Entscheidung?
Also das war schon ein sehr intensiver Prozess. Ich war dann damals im Konzern. Ich wurde erst sehr gefördert und hatte echt alles, was du dir träumen kannst. Ich bin mit 25 in ein Förderprogramm gekommen, war dann aber da halt mit 10 Jahre älteren Leuten und musste mich dagegen ständig vergleichen lassen. Das war kein schönes Erlebnis, weil das auch nicht, die haben das nicht kompetent genug abgefedert. Und dann ging in mir ein Prozess los und ich dachte, bin ich hier richtig, weil ich habe gemerkt, ich muss mich hier langsam glatt schleifen lassen. Da wurden mir so Sachen genau in diesen Seminaren an den Kopf geworfen. Ja, also allen anderen wurde gesagt, kommt mehr aus euch raus, Jungs, und ihr müsst doch mal ein bisschen begeisterter sein und so. Und zu mir haben sie gesagt, ja, sie sind ja so eine quirlige Blondine, das ist schwierig. Und also das war halt, wo ich so dachte, okay, ich bin da rausgelaufen und dachte, das passt jetzt nicht mehr. Das kann, in diesem System werde ich dauerhaft nicht glücklich. Dann gab es noch krassere Themen, die einem mal so an so einem Arbeitsplatz auch passieren können, die in so fast Übergriffigkeit reingehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich verändern. Entweder ich wechsle jetzt den Bereich oder ich gehe ganz nach draußen. Und es schlummerte in mir dieses, ich will aber doch lieber was mit Räumen machen. Ich habe aber so innovative Themen halt gemacht gehabt bei Bosch. Und das habe ich auch geliebt. Das ist voll mein Ding, einfach mit Entwicklern da zu sitzen und zu überlegen, wie lösen wir das jetzt und wie können wir daraus was Cooles machen. Und dann, wie der Zufall es so will, kam eben ein Mentor auf mich zu von Bosch. Also Mentoren hatte ich auch. Mit dem bin ich bis heute sehr eng und meinte, hey, ich habe da einen Bekannten hier in Stuttgart und der hat ein Innenarchitekturbüro. Ja, ich connecte euch mal. Und so kam das zustande. Dann habe ich mit meinem Co-Founder Frank gesprochen und wir haben halt festgestellt, er sucht diesen innovativen Part, ich suche das Thema Innenarchitektur. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und dann hat er mich eben in die Geschäftsleitung mit aufgenommen und zwar erst ein Anstellungsverhältnis ganz normal. Ich bin dann eben dort, habe bei Bosch gekündigt, war eine schwierige Entscheidung, gab auch ein paar Tränen und so, also auch im Kündigungsgespräch mir nicht leicht gefallen. Und dann habe ich dort angefangen und 2 Jahre danach, dann haben wir das Geschäftsmodell abgeprüft zusammen. Also es war auch sehr in dem Moment für mich Comfort Zone, weil ich nicht sofort in die Eigengründung gegangen bin. Haben wir dann eben nochmal Seven Places gegründet, wo ich jetzt eben an der Frontline stehe und die Geschäftsführerin bin. Also es war schrittweise, es war ein Prozess und der geht auch immer weiter. Aber das ist die Geschichte dahinter.
Und gab es in deinem Freundeskreis oder auch in der Familie Menschen, die gesagt haben, um Himmels Willen, lass das, das ist viel zu gefährlich, ne? Und wer war das und wer hat auf der anderen Seite, du musst jetzt keine Namen nennen, ne? Aber vielleicht einfach von diesem Für und Wider vielleicht auch so ein bisschen zu erfahren, wie wehrt man sich dann gegen die BedenkenträgerInnen sind, ne? Und dann folgt trotzdem so diesem eigenen Impuls, ich will das jetzt versuchen, ne? Wie war das bei dir?
Ja, das gab's krass. Also ich konnte das dann Gott sei Dank ganz gut differenzieren. Diejenigen, die mich wirklich gut kennen und so auf den Grund meiner Seele blicken können und wissen, wer ich in echt bin, die haben alle gesagt, das bist du und mach das, du musst das machen und du kannst gar nicht verlieren. Du bist nicht mit verbrannter Erde gegangen. Die nehmen dich mit Handkuss zurück und wenn nicht die, dann jemand anders. Du hast so ein
Richtig.
Skillset. Und das ist halt genau das, das ist auch so, ja, dieses Scheitern, das ist ja alles nur eine subjektive Wahrnehmung. Und dann gab es aber auch die, ich erinnere mich ein Zitat von meinem Vater auch, er wird es mir verzeihen, dass ich es öffentlich sage. Er hat gesagt, du wirst dich in eine Abwärtsspirale in deinem Leben begeben. Das
Ich
werde ich
denke,
nie
er wird
in
sich
meinem
jetzt
Leben
anders sehen.
vergessen.
Es ist ja die eigene Erfahrung, ne? Und man möchte diesen Schmerz, den man da selber erlebt hat, nicht seiner Tochter noch zumuten. Und
Ja, genau,
dementsprechend
ja.
färbt man das natürlich dann mit seiner subjektiven Brille. Und mein, also es ist nie böse gemeint. Die Eltern wollen halt immer, dass es den Kindern besser geht und dass es die Kinder,
Ja,
dass sie in
richtig.
Sicherheit sind und möchten sie halt ganz gerne vor dieser Pein beschützen.
Das war so ein Abnabelungserlebnis für mich, weil ich stand dann vor diesem Scheideweg und dachte, so höre ich jetzt auf den Rat des Menschen, dessen Rat ich bis jetzt zu 100% quasi immer dem gefolgt bin, oder entscheide ich mich jetzt, den Weg zu gehen, der aber entgegen dieses Rats ist, und nehme dann natürlich auch in Kauf, dass, wenn ich scheitere, ich mir dann anhören muss, ich hab's dir doch gesagt.
Ja, ja.
Genau, und das war so, das habe ich wirklich so physisch gemerkt, das war dieser Moment des Abnabelns.
Aber wie wichtig auch so ein Bauchgefühl ist, ne? Es kann immer noch was schief gehen. Also, ne, es ist ja nicht so, dass du jetzt in einer Position bist, wo du aufhören musst zu kämpfen, ja. Nee. Im Gegenteil, das ist ja ein permanentes auch sich bemühen um Kunden und sozusagen auch weiter zu lernen. Innovation ist ja nie Stillstand, ne? Und ich finde das auch so, musste gerade dran denken, weil so Innovation ist für mich immer so digital Silicon Valley, ne? USA und so, und du kommst jetzt doch aus einem sehr, sehr deutschen Unternehmen. Wie lebst du denn so diesen Innovationsgedanken, ne? Wie hältst du dich innovativ im Kopf, kann man das so sagen? Ich versuche jetzt so ein bisschen zu verschwurbeln, aber wo bekommst du die Ideen her, wo die Inspiration?
Also das eine ist, dass ich, glaube ich, so intrinsisch immer den Status quo herausfordere. Also ich habe das zwar 10 Jahre intravenös bekommen in dieser Konzernkultur, das haben wir aber immer schon so gemacht, auch wenn es ja eine sehr innovative Company ist, aber das schwingt immer mit in allem, was man tut, wenn du irgendwas neu machen willst, und sei es nur den Tisch andersrum zu stellen, als er die letzten 5 Jahre gestanden hat, musst du das begründen. Und in mir steckt aber dieses, nee, ich akzeptiere da jetzt aber kein Nein, ich hinterfrage das jetzt trotzdem noch 3-mal. Und das ist, glaube ich, was in mir steckt, und mit dem Blick gehe ich dann auch durch die Welt. Und wenn ich dann eben was sehe, mir wird immer so ein bisschen attestiert, ich sei so zeitgeistig oder fast schon so vorausschauend. Ich habe so ein Gespür dafür, wenn ich sehe, das haben die jetzt aber gut gemacht in diesem Special Store XY, daraus kann man das, das und das ableiten, und wenn es nur ein kleines Fragment einer Idee ist, nehme ich das mit, und dann fällt es mir im richtigen Moment wieder ein, wo ich es dann wieder einpflanzen kann und zum Samen machen kann. Das ist irgendwie so da.
Du hast ja gesagt, du bist jetzt bei Seven Places eingestiegen in der Geschäftsleitung, ne? Was war dein Aufgabenportfolio? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das war noch in der davor liegenden Company, das war Dissel Architekten. Da bin ich in die Geschäftsleitung eingestiegen. Und da war mein Aufgabenportfolio, ich habe das Marketing-Team übernommen, weil wir natürlich auch mit diesem Innovationsthema dann direkt nach draußen gegangen sind und gesagt haben, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal und ein Differenzierungsfaktor für uns. Und weil ich auch dieses Kommunikative ganz gut kann, denke ich. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich relativ viel Research zu machen. Wie sieht die Zukunft der Architektur und der Innenarchitektur aus? Was gibt's schon? Wie entwickelt sich auch der Arbeitsprozess eines Architekten? Weil das ist 4 Jahre her, und heute sind wir immer noch an einem Punkt, wo Architekten, viele davon, noch mit Papier und Bleistift zeichnen. Das ist wirklich eine Welt, wo noch im Vergleich zu anderen Branchen sehr langsam Innovation passiert, auch in der täglichen Arbeit. Und dann haben wir das gechallenged und überlegt, wie können wir das in unser tägliches Business übertragen, bis dann der erste Kunde kam und gesagt hat, der erste größere Kunde war eine Touristinformation in Karlsruhe, ist jetzt heute Europas innovativste Touristinformation. Die kamen zu uns, haben gesagt, wir wollen umbauen und das bunt machen. Mhm. Und wir haben dann gesagt, coole Idee, aber wie wäre es, ihr macht es auch total digital und integriert einfach digitale Geschichten innerhalb dieser Journey eures Besuchers durch diesen Raum und heizt ihn schon mal auf, damit er danach dann die Stadt besuchen kann und sogar noch was hat, was er mitnehmen kann. Mhm. Ja, und dann haben wir festgestellt, das funktioniert, ne? Also dann haben wir diesen Raum gebaut und haben gesehen, das finden viele toll, und wir haben daraus nicht nur Ideen für andere Räume, für andere Kunden, sondern wir können daraus sogar digitale Produkte entwickeln, weil wenn du jetzt eben sagst, okay, du gehst durch diesen Raum und hast diese Journey gemacht und willst aber danach ja auf deinem wundervollen Endgerät was mitnehmen, das ist ja dann was, wo du sagst, das braucht nicht nur Karlsruhe, das brauchen auch andere Städte, und by the way, Die ganze Tourismusbranche in Deutschland sitzt auf Unmassen von Daten, aus denen sie nichts wirklich machen. Die haben Bilder und Beschreibungen in wundervoller Art von allen Sehenswürdigkeiten, die sie herzlich gerne in Prospekte drucken oder auf ihrer Webseite abprinten. Aber wenn ich dann halt in eine Stadt gehe, dann muss ich immer noch googeln und das findet sich dann nirgends wieder.
Und ich kriege dann auch noch einen Flyer in die Hand und nochmal eine Karte. Genau, und
gedruckt, alles ganz nachhaltig. Mhm. Ja, genau. So, und dann haben wir gesagt, da steckt ganz viel drin. Und das quasi rechtfertigt nochmal eine Neugründung, weil es uns auch zunehmend schwer gefallen ist, weil halt die restliche Branche das auch nicht so macht, als Architekturbüro zu rechtfertigen, warum wir jetzt dieses ganze Digitale machen und sind wir jetzt dann eine Agentur oder was sind wir denn jetzt? Weil Menschen wollen ja auch immer so ein bisschen in Schubladen und Kategorien denken, auch Kunden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und sind zum Notar gegangen und haben gemeinsam Seven Places gegründet, in der Geschäftsführungskonstellation von Little Architekten auch gemeinsam. Und inzwischen ist noch eine weitere Gesellschafterin dazugekommen bei Seven Places und so war das. Und ich fand es toll, weil ich natürlich immer den Anspruch hatte, ja, man hat natürlich dann, das wussten wir auch alle, gewisse Grenzen, wenn man in ein Büro einsteigt, das 40 Mitarbeiter hat, direkt als Geschäftsleitung mit Anfang 30. Also entweder wir machen das Büro jetzt fünfmal so groß, dass jeder irgendwie eine Abteilung übernehmen kann, oder, und das war von Anfang an der Plan, wir machen einfach schrittweise das so, dass auch ich eine unternehmerische Tätigkeit nehmen kann. Und dann bin ich da halt so reingerutscht wieder. Ja.
Was hat dein Papa gesagt?
Ja, also zu dem Zeitpunkt hat er dann schon kapiert, er will ja noch immer Zahlen sehen und alles, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und dass das ganz gut aussieht.
Macht ihn stolz jetzt, ne?
Ja, doch. Ja. Doch. Jetzt erzählt er seinen Freunden wahrscheinlich, meine älteste Tochter, die Unternehmerin.
Genau. Wow. Ja, das macht schon was her. Vor allem, wenn die damit glücklich ist und auch erfolgreich, ne, was ja definitiv auch der Fall ist. Zumindest wirkst du sehr glücklich. Also es ist so, ne, wenn man sich die Startup-Szene anguckt, das ist ja jetzt nicht so richtig Start from Scratch, aber trotzdem Unternehmerinnen in Deutschland, dann sieht es schon ziemlich mau aus, ne, was der Frauenanteil so, was den Frauenanteil angeht, ne? Warum meinst du, ist das noch so, dass Frauen sich nicht trauen? Oder trauen sie sich und ihnen werden Steine in den Weg gelegt? Was meinst du?
Also ich bin der Meinung, dass wir ganz viel von dem, was wir über uns selbst und unsere Kompetenz denken, daraus nehmen, was uns von unserer Umgebung gespiegelt wird. Weil das machen wir ja schon als kleine Kinder und das geht dann einfach das ganze Leben lang weiter und das legt man auch irgendwie nie ab. Und ich habe es ja auch in dieser sehr männerdominierten Industrie, in der ich davor war, erlebt. Und übrigens, die jetzige Industrie, vor allem wenn man so ans Bauen denkt, ist auch sehr männerdominiert, in der ich unterwegs bin. Und die Tech-Szene, mit denen ich viel zu tun habe, ist total männerdominiert. Und da habe ich einfach immer wieder erlebt, man wird anders behandelt und man erhält Notes, Kommentare, meistens sogar komplett unreflektiert, die irgendwie in sich bergen, dass man das wahrscheinlich nicht kann. Oder das ständig in Frage stellen. Mhm. Und damit stellt man das auch selbst in Frage. Und das liegt natürlich daran, dass es auch noch nicht viele von uns gab, die bewiesen haben, dass unsere Gilde, Frau, die Hälfte der Weltbevölkerung, das kann. Und das ist halt dann der Grund, warum man jetzt die das jetzt aber wollen, noch abspricht. Und jetzt haben wir diese Beweislast zu sagen, wir können es aber wirklich, ihr könnt es uns glauben und ihr braucht uns nicht mehr hinterfragen, weil wenn ihr uns die ganze Zeit hinterfragt, denken wir können es nicht und wollen es gar nicht.
Das ist eine schöne These.
Ich glaube, das ist so der Teufelskreis.
Das wird auch häufiger gesagt, ne? Die Frauen wollen das gar nicht. Kim und ich haben ja schon häufiger auch in diesem Podcast über die Solidarität von Frauen untereinander gesprochen und ich habe ein Zitat von dir auf Instagram gefunden, das ich gerne vorlesen möchte. Mhm. Was ich beobachte, in Umfeldern, wo Frauen sich kompromisslos supporten, wird eine enorme Power freigesetzt. Das erwähne ich so genau, weil das leider nicht immer und überall eine Selbstverständlichkeit ist. Wir werden noch zu oft dazu gebracht, uns als Konkurrentinnen zu verstehen und eher gegenseitig zu schwächen, als uns zu stärken. Das ist ja auch was, was Caroline Kebekus, die du ja auch kennst, in ihrem neuen Buch als Pick-Me-Syndrom bezeichnet hat. Ne? Also so, ich muss hier die Einzige sein und alle anderen wegbeißen. Es kann nur eine geben, so Prinzip. Was hast du jetzt gelernt in der Zeit, seit du da auch Unternehmerin bist? Und wie hast du dich mit anderen Frauen auch solidarisiert? Und was hast du für Erfahrungen gemacht? Ne?
Also meine erste Erfahrung, die hat auch zu diesem Post geführt, die ich gemacht habe. Das ist echt so eine krasse Geschichte. Heute eine wunderbare Freundin von mir, die Millie, Grüße an Millie. Als ich noch bei Bosch war, hatte ich so ein IT-Projekt nebenher gemacht, wo ich gesagt habe, wir müssen hier dieses Sales-System mal neu denken, das funktioniert so nicht mehr. Und habe das dann so ein bisschen guerillamäßig angefangen, durch die Organisation zu treiben. Und dann hat die IT-Abteilung, weil die finden sowas ja immer total super, wenn Fachabteilungen sich sowas ausdenken, mir eine Gegnerin entgegengesetzt, die sie ganz bewusst in einer ähnlichen Liga selektiert hat, wie ich es war. Also junge Frau, ambitioniert, gleiches Alter, ja. Das war kein Zufall, das wissen wir auch heute so. Und dann haben die quasi uns so gegenübergesetzt und gesagt, jetzt, let's watch the show. Und irgendwie haben wir uns dann mal beim Feiern zufällig besoffen im Club getroffen und sie hat mich so angeschubst und gesagt, Frau Axtmann, damals hieß ich noch Axtmann, ich so, hey, wir sind jetzt erstmal beim Du. Und dann haben wir einen getrunken und gesagt, ey, was soll das eigentlich? Dann haben wir uns verbrüdert oder verschwestert in dem Moment. Spannend, dass es keinen Sprachgebrauch für das Verschwestern gibt, fällt mir gerade ein. Und haben gesagt, nee, wir machen jetzt gemeinsame Sache. Und es hat alle total irritiert. Also es war so, als hätten die gesagt, wir lassen jetzt Schlamm ins Büro einlaufen, jetzt kämpft bitte miteinander.
Ist irgendwie so ein Voyeurismus.
Und genau diese Verbrüderung im Umkehrschluss passiert aber andauernd in diesen Männerclubs. Und ich hab das jetzt letztens erst mit einem Freund besprochen, der auch in höheren Gefilden da unterwegs ist und sagt, er ist selber immer irritiert, wenn plötzlich eine Frau am Tisch sitzt, weil dann funktioniert diese männliche Verbrüderung nicht mehr. Dann kann man nicht mehr irgendwie stumpf über Formel 1 am Wochenende, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber darüber sprechen Männer wohl gerne, weil das so irritierend ist, wenn eine Frau da mit am Tisch sitzt und die dann nicht mitreden kann, das will ja keiner. Und das sind irgendwie so Systeme, die sich so eingeschlichen haben. Und umgekehrt habe ich dann gerade in meiner Selbstständigkeit festgestellt, dass es so stark ist, sich mit Frauen zusammenzuschließen, die eben dieses Thema nicht kennen, Neid, Missgunst. Das ist auch was, eigentlich glaube ich nicht, dass das ein wirklich menschliches Phänomen ist. Irgendwo lernen wir das. Aber eigentlich wollen wir doch sehen, dass andere auch Erfolg haben. Und eigentlich tut es uns doch gar nicht weh. Der Kuchen ist doch immer groß genug. Und es kommt immer zurück, wenn wir jemand anders was geben. Das ist für mich auch das Grundprinzip des Networkings, dass es immer auf gegenseitigem Mehrwert beruht. Ja. Und ja, irgendwann habe ich entschieden, dass ich das einfach hinterfrage und dass ich in so eine Situation bestimmt nicht mehr kommen würde, wo man mich gegen eine Frau auflaufen lässt.
Genau.
Was würdest du sagen, können Frauen tun, auch gerade aus einem sehr männlich geprägten Umfeld kommend, damit ihre Arbeit mehr Wertschätzung erhält? Ne? Also so ein bisschen aus diesem Mansplaining heraus vielleicht, ne, in so Runden, dass du sicherlich auch erlebt hast. Was würdest du diesen Frauen raten, sichtbar zu sein, ohne immer so das Gefühl zu haben, sie müssen jetzt zickig gegen Männer angehen? Das ist ja immer dieses Klischee.
Ja, das ist nämlich genau die Schwierigkeit. Also was ich da eben erlebt habe, ist, dass der Typ kumpelartige Frau deutlich besser funktioniert als der Typ, ich gehe spitz dagegen, Frau. Also es hilft halt immer, das ein bisschen mit Charme und Humor dann auch mal Kontra zu geben, als vielleicht mit, das fand ich jetzt total kacke, und auf Gegenangriff zu gehen. Und das ist sowas, das steckt relativ in einem. Ich kenne das auch von mir selbst, dass man dann am liebsten so kompletten Schuss vorn Bug macht. Aber es hilft meistens eher, dass, weil auch das wieder ist auch die Frage, trainieren wir uns dann eher männliches Gehabern, aber eigentlich sind wir halt so klar und direkt, aber es funktioniert, finde ich, besser, wenn man dann halt irgendwie mit einem Spruch kontert. dann setzt man das Gegenüber eigentlich eher schachmatt und gewinnt Anerkennung dadurch. Also nur, wie gesagt, man muss es so ein bisschen hinterfragen. Ich kann diese Sprache gut sprechen, aber ist es eine antrainierte Sprache, weil ich mir die weibliche Art, einfach klar dagegen zu gehen, dann ein bisschen abtrainiert habe und einen Umweg wähle, der aber besser funktioniert. Aber das ist was ich so ein bisschen nicht mehr so diese Fronten aufzubauen, ist vielleicht eine gute, neutrale Baseline. Wir sind ja keine Gegner, sondern wir wollen ja eigentlich miteinander was erreichen. Und das muss man so transportieren, dass das Gegenüber zuhört.
Was machst du zum Selbstmarketing?
Viel. Also, ich...
Ja, unsere gemeinsame Bekannte Tijen hat ja auch ein großartiges Buch zum Thema Selbstmarketing geschrieben.
Ne? Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Genau. Ja, es ist so ein bisschen, ich habe da lange mich selber gechallenged, da muss ich jetzt echt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mir schon oft habe anhören lassen, dass ich so eine Rampensau bin. Und ich habe dann immer die Ausrede, dass ich ja auf der Bühne groß geworden bin und dass das halt einfach drin ist. Aber es ist auch interessant, ich habe noch nie gehört, dass jemand das über einen Mann gesagt hat, aber als Frau kriegt man es schon relativ schnell zurückgespielt. Ja. Und dann auch immer so ein bisschen, wenn man sich dann auch gerne ein bisschen hübsch macht und mal ein Selfie postet, dann immer gleich, ja, bist du jetzt Model oder Unternehmerin? Du musst dich schon entscheiden, ja. Also da kriegt man echt auch viel Gegenwind. Aber ich habe halt genau auch dank Tijen, die hat mich da schon ganz viel inspiriert, muss ich wirklich meine Lanze brechen, erkannt, dass ja, es hilft ja nichts. Also es ist schön, wenn man es gerne macht, dann macht es auch wirklich Spaß. Aber wir müssen sichtbar werden. Und inzwischen ist es einfach so, dass Menschen weniger bei Unternehmen kaufen als bei anderen Menschen. Ist egal, ob es ein B2B, ein B2C-Produkt ist. Wir wollen wissen, wer hat das gemacht und mit welchem Spirit und warum. Und dann treffen wir die Entscheidung. Ich gehe lieber zum Barista und mir einen Kaffee holen, mit dem ich einen Schnack habe und weiß irgendwie, der hat zwei kleine Kinder und ist voll süß zu denen, als zu irgendeinem anonymen Hau mich tot. Und genau das Gleiche trifft in allen Feldern zu. Und deshalb ist es einfach smart.
Das ist der Golden Circle, also das Why. Ne? Wir kaufen vor allem den Antrieb und diese Leidenschaft auch von Menschen, denen wir abnehmen, dass sie wirklich dahinter stehen, was sie tun.
Achtest du bei Einstellungen auf Diversität?
Theoretisch ja. Praktisch ist es so, dass wir aktuell noch so ein kleines Team sind, dass man wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel Diversität sehen kann. Beziehungsweise, dass wir, obwohl wir ein sehr tech-orientiertes Feld sind, dadurch, dass wir sowas Schönes, Räume machen, wir kriegen nur Bewerbungen von Frauen, wenn ich ehrlich bin. Und insofern haben wir bisher nur Frauen im Team, ausnahmslos, außer einer unserer Founder, der ist halt ein Mann. Und die sind auch alle relativ jung. Aber wenn ich die Chance hätte, also wenn ich jetzt Bewerbungen kriegen würde, die komplett divers sind, oder wenn ich zumindest eine gewisse Diversität drin hätte, würde ich das definitiv bei der Einstellung berücksichtigen, weil ich fest daran glaube, dass es einen Mehrwert bringt.
Dann mach doch jetzt mal einen neutralen Pitch, der Männer und Frauen anspricht. Was macht dein Unternehmen? Elevator Pitch, 90 Sekunden.
Okay. Ja, Seven Places. Erfindet die Zukunft der Lebensräume neu, indem wir für B2B-Firmen, also im Bereich Hotel, Gastro, Shopping, aber auch ganz viel im Tourismus und im Thema städtischer Umfelder, innovative Räume bauen. Wir benutzen dabei Technologie, emotionales Storytelling und Apps. Und die einfach an den Mann bringen und so den Kunden von uns helfen, zum nächsten Hotspot zu werden und zu einem Ort, wo einfach alle gerne hinkommen, damit mehr und mehr Räume da draußen entstehen, wo jeder Mann sich wohlfühlt und gerne hinkommt, weil leider in Deutschland auch nicht jeder das Privileg hat, ein schönes Zuhause zu haben. Und das wollen wir eben durch öffentliche Orte und Räume, die total inspirierend sind, da draußen ändern.
Okay. Habt ihr gerade noch offene Stellen?
Tatsächlich sind wir auf der Suche, ja, in allen Disziplinen. Also Product Management, Project Management, Commercials, Vertrieb, Business Development. Also wer auch immer Bock hat. Auch Praktikanten sind heiß gesucht, weil selbst die sind ja im Moment am Markt nicht so gut zu finden. Alles gerne her.
Also www.sevenplaces.de, 7 als Ziffer, einmal bitte vorbeischauen oder auch zweimal, gerne weiterleiten. Kim, du wolltest noch was fragen?
Mega. Lieben Dank. Jetzt final zum Abschluss. Was möchtest du uns noch mitteilen? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es mehr weibliche Verschwesterungen gibt, dass wir alle einfach verstehen, welche Power da drin steckt. Und ja, also in dieser ganzen, ich setze mich schon sehr für diese Feminismus-Thematik gerade im Business-Umfeld ein, würde ich mir einfach wünschen, dass wir von der Tonalität darauf achten, dass wir keine Fronten aufbauen, sondern ein bisschen mehr Verständnis schaffen füreinander und innen vielleicht freundschaftlichen Dialog eintreten, damit es in Zukunft einfach weniger Mansplaining gibt, weil dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte vor einiger Zeit mal die KI-Landkarte Deutschlands auf LinkedIn gepostet und daraufhin hatte ein Herr irgendwas kommentiert, von, also krass Mansplaining-mäßig, von wegen, ja, ob ich nicht richtig hingeguckt hätte, weil ich geschrieben habe, Baden-Württemberg ist Vorreiter, ja, in Bayern gibt es ein KI-Projekt mehr und bla, also so classic. Und dann hatte ich ihn direkt angeschrieben und ihm gesagt, ob er wüsste, dass er gerade Mansplaining mit mir betrieben hat. Und der war total schockiert und hatte keine Ahnung, was Mansplaining ist, hat es gegoogelt und hat gesagt, oh Gott, es tut mir so leid, totaler Blindspot. Ja. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass alle werden in dieser Welt sozialisiert und manche sind im Herzen wirklich gut. Und das fände ich total wichtig.
Ich glaube, genau, diese Sensibilisierung für Sprache und Sensibilisierung für Verhalten.
Ja.
Und wie du schon sagst, genau. Ne, Männer wie auch Frauen müssen sich erstmal dessen bewusst werden. Und das machen nicht alle bösartig, böswillig, ne, sondern es ist einfach ein gelernter Habitus, der ganz, ganz dringend einfach verändert werden sollte.
Genau, und natürlich für mehr weibliche Gründerinnen, traut euch, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ganz oft sind so die kleinen Handwerkssachen, wo man Angst davor hat, wo kommt Geld her, wie mache ich das, wie baue ich ein Team auf, wie mache ich Marketing, das kann man alles lernen, das ist Handwerk. Und deshalb, da hinterfragen wir uns oft viel zu viel und wollen alles schon vorher wissen, bevor wir anfangen. Andere springen einfach.
Das stimmt. Oh, wie wahr, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges.
Ja. Es braucht Frauen wie dich, die dieses Angebot machen, auch zu sagen, komm, ich bin diesen Weg schon gegangen, ich helfe dir. Ne? Trau dich, manchmal ist ins kalte Wasser springen genau das Richtige, aber oftmals braucht man schon, oder ganz häufig braucht man einfach jemanden, der einen auch ein bisschen an die Hand nimmt und einem den Weg zeigt und so.
Total.
Vielen Dank, liebe Katharina, dass du uns an die Hand genommen hast und mit deinem Weg mal jetzt in diesen letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde mitzugehen. Total spannend. Hut ab, wirklich, dass du dich für deine Intuition und dein Bauchgefühl entschieden hast, dafür auch hart gearbeitet hast. Das ist ja jetzt nicht einfach so, ich mache das jetzt und dann wird das schon irgendwie. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke euch für die Möglichkeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch. Dann wünschen wir dir noch eine wunderschöne Restwoche. Hinterlasst uns Rezensionen auf Apple, abonniert uns, folgt uns, schreibt uns.
Folgt uns auf Instagram, Twitter und so weiter. Das findet ihr in den Shownotes, den Link und so. Es gibt viele Wege zu uns. Schreibt uns, wen wir gerne mal einladen sollen, über wen wir eine Folge machen sollen. Da haben wir eine tolle Liste, auf die wir immer wieder sehr gern zurückgreifen. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Und
Katrin, dadurch, dass bei dir ja so viel Stress gerade ist, würde ich dir gerne vorschlagen, dass ich nächste Woche mit der Katrin Kohnen-Deliga von Dr. Hauschka über Elisabeth Siegmund spreche. Das ist eine österreichische Kosmetologin, Kosmetikunternehmerin, die in den 30er Jahren eine Pionierin war, die Dr. Hauschka-Produkte nämlich kreiert hat. Rein naturwissenschaftlicher Basis.
Da freue ich mich drauf, ja.
Ja?
Mach das. super. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, ein schönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal und ich freue mich auf die
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Folge mit von und über Elisabeth Siegmund.